gibt uns jetzt den Text für die gleich folgende Predigt. Und es ist ein sehr blumiger Text heute, also ein sehr bildhafter Text. Und ich lade euch ein, mal eure Vorstellungskraft heute zu nutzen. Vielleicht habt ihr Lust, die Augen zuzumachen und diesen Text wie ein Gemälde oder vielleicht wie ein Videoclip vor eurem inneren Auge vorbeiziehen zu lassen. Der Text ist aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 4, Verse 1 bis 11. Danach wurde mir etwas anderes gezeigt. Ich sah im Himmel eine geöffnete Tür und hörte, wie die gleiche Stimme, die schon zuvor mit mir gesprochen hatte und die wie eine Posaune klang, zu mir sagte: Komm hier herauf, ich werde dir zeigen, was nach den Dingen, von denen du bereits gehört hast, noch kommen muss. Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Ich sah einen Thron im Himmel stehen und auf dem Thron saß jemand, von dem ein Leuchten ausging wie von einem Diamanten oder einem Karneol. Ein Regenbogen, strahlend wie ein Smaragd, umgab den Thron mit seinem Glanz. Rings um den Thron standen 24 andere Throne und auf diesen Thronen saßen 24 Älteste, die in weiße Gewänder gehüllt waren und goldene Kronen trugen. Von dem Thron in der Mitte her zuckten Blitze auf, begleitet von Donnergrollen und Donnerschlägen. 7 Fackeln brannten vor dem Thron. Das sind die 7 Geister Gottes. Die Fläche, die sich vor dem Thron ausdehnte, sah wie ein gläsernes Meer aus und war von kristallener Klarheit. Unmittelbar beim Thron, rings um ihn herum, standen 4 lebendige Wesen, die vorn und hinten mit Augen bedeckt waren. Das erste dieser Wesen glich einem Löwen, das zweite einem jungen Stier, das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte sah aus wie ein Adler im Flug. Jedes dieser 4 Wesen hatte 6 Flügel und auch die Flügel waren überall, selbst auf der Unterseite, mit Augen bedeckt. Tag und Nacht rufen diese Wesen immer wieder aufs Neue: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der allmächtige Herrscher, er, der war, der ist und der kommt. Und so oft sie dem Ehre erweisen, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, so oft sie ihn rühmen und ihm ihren Dank bringen, werfen sich auch die 24 Ältesten vor ihm nieder und beten ihn an, ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen: Würdig bist du, Herr unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge, nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen.
Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ich bitte mal zum Beginn dieser Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für den Morgen, danke für diesen Text. Danke, dass wir jetzt Zeit haben, uns damit zu beschäftigen. Und du siehst jede und jeden von uns, was uns gerade so beschäftigt, wo unser Herz so gerade auch dranhängt. Und wir bitten dich, dass dieser Text und auch meine Gedanken dazu uns jetzt tatsächlich wirklich gut tun, dass sie uns abholen und dass sie uns so neu den Blick auf dich freimachen. Amen. Ja, wir machen weiter in unserer Serie über das Buch der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, und wir steigen heute ein in den herausfordernden Teil. Ja, also bis jetzt war das ja alles noch so ein bisschen manageable, aber ab sofort geht's richtig rund in diesem Buch. Es geht ab sofort um Wesen, die überall Augen haben, es geht um geschlachtete Lämmer, es geht um Drachen, die Hure Babylon und es geht um die goldene Stadt. Ja, wir kommen jetzt also langsam zum guten Stoff in diesem Buch. Und falls ihr zum ersten Mal hier überhaupt in einem Gottesdienst seid, falls ihr vielleicht auch die ersten beiden Predigten verpasst habt, ganz kurz zur Einführung. Diese Fabelwesen tauchen in diesem Buch auf, weil wir hier eine bestimmte Textgattung vor uns haben. Könnte man sagen, das sind eben apokalyptische Texte. Das heißt, diese Texte arbeiten ganz bewusst mit Bildern, mit Symbolen, um eben Menschen, Situationen, Entwicklungen zu charakterisieren. Ja, das kennen wir vielleicht von politischen Cartoons oder von Gemälden. Da wird das auch mal schnell gemacht, dass man eben mit Sachen plastisch macht, um so das Wesen einer Sache, einer Person deutlich macht. Engelchen, Teufelchen sitzen plötzlich auf der Schulter oder Menschen haben irgendwelche Dollarzeichen in den Augen. Ne, das ist so ein bisschen, wie wir die Offenbarung verstehen müssen. Die Offenbarung, man könnte vielleicht auch sagen, ist wie so eine Röntgenaufnahme. Eine Röntgenaufnahme der Menschheitsgeschichte. Johannes versucht hier sozusagen, innere Prozesse sichtbar zu machen, deutlich zu machen. Und verwende dazu eben ganz starke Bilder, Symbole und so weiter. Und so schauen wir uns diese Texte an, auf diese Art und Weise. Das heißt, auch heute, wenn wir diesen Text jetzt gerade gelesen haben, ich würde sagen, es ist keine Beschreibung, wie der Himmel aussieht. Ja, es geht hier nicht darum, dass im Himmel irgendwelche Flügelwesen durch die Gegend fliegen, sondern Johannes will was viel, viel Grundlegenderes sagen als das. Ich würde sagen, was Johannes mit diesem Text sagen will, ist, er kriegt so ein bisschen Einblick in die himmlische Dimension, in Gottes Welt. Man könnte auch sagen, in die Welt, wie sie eigentlich gedacht ist. Und was er da sieht, ist, dass wir und die ganze Schöpfung dazu geschaffen sind, uns in Gottes Schönheit zu verlieren. Wir sind dazu geschaffen, uns in Gottes Schönheit zu verlieren, ihn zu feiern, ihn anzubeten, darin völlig aufzugehen. Dazu sind wir eigentlich geschaffen. Und wie das Buch dann weitermacht, ist, wenn das aber nicht passiert, dann machen wir damit ganz viel kaputt. Bei uns selbst und bei anderen. Darum geht es dann in den nächsten Kapiteln. Für heute will ich einfach mal diesem Grundgedanken so ein bisschen nachgehen, der hier gelegt wird und dann weiter entfaltet wird. Wir sind geschaffen, um uns in Gottes Schönheit zu verlieren. Und dazu habe ich drei Gedanken. Zunächst mal unsere Sehnsucht nach Schönheit, dann die Schwierigkeit mit unserer Sehnsucht nach Schönheit und schließlich so erste Schritte auf diesen Thron zu, den man da sieht. Die Sehnsucht nach Schönheit, die Schwierigkeit dieser Sehnsucht und erste Schritte auf diesen Thron zu. Zunächst mal die Sehnsucht nach Schönheit. Und dazu können wir jetzt einfach mal so ein bisschen anfangen, uns in diesen Text hineinzudenken. Ja, Irene hat das schon sehr, sehr schön vorgetragen. Ich habe bei der Beschäftigung diese Woche mir sogar das mal aufgezeichnet, ja, um so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen von diesem Bild, das hier gezeichnet wird. Und ich will das nochmal gerne ganz kurz mit euch nachvollziehen. Also da sieht Johannes jetzt also einen Thron. Ja, und auf diesem Thron sitzt einer. Und dieser eine leuchtet jetzt wie Diamanten. Ja, es strahlt, es ist wunderschön, es ist umgeben von einem Regenbogen, unendliche, unbeschreibbare Schönheit. Und dann ist so ein beeindruckendes Setting außenrum. Ja, es ist irgendwie so ein gläsernes Meer, das den Thron umgibt. Es sind Blitze und Donner, die da so strahlen und fackeln und was auch immer. Es sind 7 Fackeln, die irgendwie brennen. Dann sind da 24 Throne ganz außenrum. Und auf diesen 24 Thronen sitzen 24 Älteste, alle in weiß begleitet, alle auch mit Kronen auf. Man geht davon aus, dass diese 24 für 2 mal 12 steht, also für die 12 Stämme Israels und dann für die 12 Apostel, das Volk Gottes sozusagen aus dem Alten und Neuen Testament. Und dann gibt es 4 Wesen. Und diese Wesen sind so um den Thron verteilt. Da wird es dann auch schon schwierig, sich das irgendwie jetzt noch genau vorzustellen. Aber wenn man sich die Wesen mal anschaut, wird eigentlich relativ schnell klar, was hier so ein bisschen angespielt wird. Es ist ja ein Löwe, wie ein Stier, wie ein Adler und wie ein Mensch. Und wenn man das so durchgeht, finde ich, ist relativ schnell klar, worum es geht. Wir haben hier den König der wilden Tiere, der Löwe. Wir haben hier den König der Haustiere, das stärkste Haustier, der Stier. Wir haben hier den Mensch, der sich sowieso alles untersortiert hat. Und wir haben den König der Lüfte, den Adler. Anders gesagt, die Mächtigen unserer Schöpfung haben sich jetzt vor Gott versammelt. Die ganze Schöpfung ist durch die Mächtigen der Schöpfung präsent. Und was machen die jetzt alle zusammen? Die ganze Schöpfung und die Ältesten, die auf den Thron sitzen, was machen die? Naja, Vers 8, sie rufen, heilig, heilig, heilig ist Gott. Vers 9, sie feiern den, der auf dem Thron sitzt. Vers 10, sie fallen nieder und beten an. Und zwar Tag und Nacht. Ja, immer und immer wieder passiert sozusagen das Gleiche. Sie staunen über Gott, sie feiern Gott und sie fallen nieder und beten ihn an. Wenn man mal so reinhört in diese Szene, dann ist der Soundtrack von all dem, was Johannes hier so erlebt, Anbetung, könnte man sagen. Die ganze Schöpfung ist vor Gott präsent und sie kann gar nicht anders, als ihm die ganze Zeit zu sagen, wie großartig er ist. Und vor ihm niederzufallen und ihm alles zu geben, was sie haben. Und ihn anzubeten, ihn immer wieder anzubeten. Das, sagt Johannes, ist das, was in den himmlischen Sphären passiert. Ja, gerade jetzt sozusagen, auf eine gewisse Art und Weise im Innersten der Schöpfung. Und das ist, wie Leben ursprünglich gedacht ist. Anbetung als Soundtrack der ganzen Welt. Jetzt ist interessanterweise das hier nicht der einzige Ort in der Offenbarung, in der eine solche Szene sich abspielt. Sondern dieses Motiv von Menschen, die jetzt irgendwie niederfallen und etwas anbeten, wiederholt sich jetzt im Laufe des Buches immer und immer wieder. Ja, paar Kapitel später sieht man dann Menschen, die irgendein Tier anbeten. Und wieder ein paar Kapitel später sieht man Menschen, die einen Drachen anbeten. Und wieder ein paar Kapitel später sieht man dann Menschen, die die Hure Babylon anbeten. Das heißt, der Soundtrack des ganzen Buches ist dann quasi immer Anbetung. Was Johannes hört die ganze Zeit, ist Menschen, die anbeten. Und für Menschen der damaligen Zeit ist dieses Bild hier auch sehr vertraut und auch der Sound sehr vertraut, weil sie kannten einen Thronsaal, das war der Thronsaal des Kaisers. Sie kannten 24 Menschen, die außen rum standen, das waren die 24 Bodyguards, die Domitian um sich rumstehen hatte. Sie kannten die Tiere, die in diesem Thronsaal sind, weil Domitian hatte Elefanten und Stierkühe dazu trainiert, dass sie sozusagen permanent vor ihm knien. Und er ließ sich als Herr, unser Gott, von allen Menschen ansprechen, was hier auch im Text auftaucht. Das heißt, auch in ihrer Welt war sozusagen der Soundtrack Anbetung. Menschen haben den Kaiser angebetet. Das heißt, wenn man diese Szene jetzt erstmal so wirken lässt und das, was dann kommt, dann ist die erste große Aussage, die im Raum steht, unsere Welt ist voller Anbetung. Im inneren Wesen ist unsere Welt voller Anbetung. Menschen beten eigentlich immer irgendwas an. Und die Frage, die das Buch dann im Wesentlichen stellt, ist, was betest du denn eigentlich an? Was betest du an? Nicht, ob du etwas anbetest, sondern was du anbetest. Jetzt sagen wir an der Stelle vielleicht, okay, nett, das ist jetzt aber so ein bisschen weit weg von uns. Also ich meine, niederknien, Kronen ablegen, anbeten, das hat sowas von Game of Thrones. Ja, okay, cool. Aber das hat ja jetzt irgendwie mit uns heute nichts zu tun. Der Soundtrack unserer Welt ist jetzt nicht unbedingt niederfallen und anzubeten. Wobei man sich an der Stelle natürlich jetzt mal ein bisschen anschauen muss, was die Leute hier denn genau machen. Also was heißt Anbetung denn laut diesem Text? Naja, man könnte sagen, es heißt offensichtlich, von etwas fasziniert zu sein. Ja, die schauen alle Gott an und können den Blick gar nicht mehr abwenden, völlig, völlig begeistert und fasziniert von dem, was sie da sehen. Es heißt offensichtlich, was zu feiern. Ja, weil sie können ja die Klappe nicht mehr halten, sozusagen. Sie reden Tag und Nacht darüber, wie großartig das ist, was sie da sehen. Und es heißt offensichtlich, etwas zu lieben, weil sie sind ja dann bereit, alles zu geben, um Gott irgendwie eine Freude zu machen. Ja, das ist, erfüllt sie so komplett, einfach dieser Person eine Freude zu machen, sie zu feiern, ihr nahe zu sein. Das ist so ein bisschen das Ziel, wofür sie leben. Und das ist doch jetzt was wir allzu gut kennen, oder nicht? Also das ist ja eine der schönsten und auch eine der schrecklichsten Erfahrungen des menschlichen Daseins, wenn man so zum ersten Mal in seinem Leben ihn oder sie trifft und so völlig fasziniert ist. Ja, man kann so Tag und Nacht nichts mehr anderes denken als nur noch diese Person. Und man quatscht auch jedem oder jeder, den man trifft, das Ohr ab darüber, wie cool doch diese Person ist. Und man würde alles geben, um dieser Person auch nur so ein bisschen nahe zu sein, ein bisschen eine Freude zu machen, Liebe auszudrücken. Das ist quasi nichts anderes. Oder wenn wir mal so den Soundtrack unserer Kultur im Moment anhören. Was hören wir denn da? Also eine der Sachen, die ich immer höre und die ich völlig verwirrend finde, ist, was hat Kim Kardashian eigentlich gemacht, um so berühmt zu sein? Ja, also Kim Kardashian ist immer und überall so ein bisschen, vielleicht nicht ganz in den deutschen Medien, aber auf jeden Fall in den internationalen Medien. Und bei Bastian Schweinsteiger oder Bono verstehe ich das noch. Ja, also die haben wenigstens was geleistet. Kim Kardashian, also sorry Kim, ich weiß jetzt auch nicht, was genau so toll ist an der Frau. Und trotzdem lieben Menschen es, sich mit Kim Kardashian zu beschäftigen. Entweder weil sie sie lieben oder weil sie sie hassen. Aber offensichtlich lieben wir es als Menschen, so auf was fixiert zu sein. Ja, irgendwas irgendwie zu feiern, Stars und Sternchen. Es gibt wahrscheinlich für jede und jeden von uns bestimmte Menschen, Musiker, Pastoren, was auch immer ihr so toll findet, in deren Gegenwart wir nicht wagen würden zu atmen. Ja? Be cool, Alex, be cool. Das ist Tim Keller, be cool. Antike Menschen hätten gesagt, das ist eine Form von Anbetung. Ja, du bist ja völlig fasziniert von diesem Menschen. Oder Sex. Ja, kaum eine Sache fasziniert uns als Menschen so sehr wie Sex. Ja, es hat einen so viel Kraft in unserem Leben, dass wir uns das oft auch gar nicht eingestehen wollen. Aber jetzt mal ehrlich, ja, also so eine wirklich heiße Person oder wirklich heißes Material, man kann gar nicht übertreiben, wie sehr uns das fasziniert. Ja, und wie schwer wir uns tun, einen Gedanken wieder loszulassen, irgendwie einen Blick wieder loszulassen, wenn wir erstmal so ein bisschen angebissen haben. Wahrscheinlich würden mehr von uns zu sagen, als wir zugeben würden, dass wenn wir so den Gedanken haben, dass es uns gerade schlecht geht oder dass wir überfordert sind mit dem Leben oder dass uns langweilig ist einfach nur, mehr als wir eingestehen würden, ist doch wahrscheinlich das Erste, woran wir denken, was uns jetzt helfen kann, Sex. Und dann laufen wir halt zum Partner oder auf Tinder oder auf die Website unseres Vertrauens, weil Sex jetzt irgendwie das ist, was uns gut tut, was die Schönheit ist, die uns irgendwie wieder ein bisschen beruhigt. Antike Menschen hätten gesagt, das ist Anbetung. Ich finde, die Dynamik ist überall. Wann wart ihr zuletzt in der Kunstgalerie und seid zu laut gelaufen? Ja, also vielleicht habt ihr den Rookie-Mistake auch schon mal gemacht, wie ich. Ja, falsche Schuhe angezogen, in eine Kunstgalerie gegangen. Man kriegt von überall her böse Blicke, weil in der Anwesenheit von Kunst ist man nicht laut. Man ist leise. Man zeigt Ehrfurcht vor dem Gemälde. Also antike Menschen würden sagen, du darfst da nicht laut sein, du hast sowieso nur zu bestimmten Zeiten Zugang zu dieser Sache und überhaupt viel Menschen bezahlen viel Geld, um es ganz nah bei sich zu Hause zu haben. Das Ding ist eine Form von Anbetung. Anders gesagt, wenn man mal so drauf schaut, dann würde ich behaupten, Johannes hat recht. Unsere Welt ist tatsächlich voller Anbetung. Ja, wir sind als Menschen sogar, das zeichnet uns aus. Wir sind Wesen, die nach Schönheit suchen, die unser Herz an was hängen, die davon eingenommen sind. Wir hängen unser Herz eigentlich ständig an irgendwas. Wir werden fasziniert, feiern das, lieben das. Ich würde sagen, das ist auch unser Soundtrack. Absolut. Und das ist ja eigentlich auch was super Positives, könnte man sagen. Ja, weil das ist ja genau das, was uns morgens aus dem Bett bringt. Was uns antreibt. Was uns neue Energie gibt. Also warum wir diesen Riff wieder und wieder üben, weil wir wissen, das könnte richtig geil klingen auf dieser CD. Und warum wir uns anstrengen auf Arbeit, weil dieser Job, von dem wir schon lange träumen, ja, den kriegen wir, wenn wir uns anstrengen. Das motiviert uns. Wenn wir nichts mehr haben, wo wir uns hingeben können, dann haben wir ein sehr, sehr armseliges Leben. Dann ist unsere Lebenssaft so ein bisschen verloren gegangen. Das ist sozusagen der erste Punkt, den man hier sehen kann. Ja, unsere Sehnsucht nach Schönheit, unsere Sehnsucht nach Anbetung. Das bringt mich jetzt zum zweiten Gedanken, die Schwierigkeit mit der Schönheit. Denn an der Stelle könnten wir der Sehnsucht nach Schönheit. Denn an der Stelle könnte man jetzt sagen, okay, aber was ist jetzt genau der Punkt? Ja, also ja, wir Menschen verlieben uns in Sachen, wir sind von was begeistert, big deal. Ja, also wo ist denn jetzt das Problem? Ist doch gut. Worauf die Offenbarungstexte die Antwort geben, ja, aber genau das, dass wir sagen, no big deal, ist quasi das Problem. Weil diese Schönheit, von der wir so fasziniert sind und wo wir uns auf nichts mehr anderes fokussieren hängen, da ist eine Gefahr drin. Und diese Gefahr ist schlicht und einfach, dass wir unser Herz so sehr an Dinge hängen, dass wir uns irgendwann tatsächlich davon bestimmen lassen. Dass wir es tatsächlich Herr unser Gott nennen. Und danach alles ausrichten. Und der Punkt ist, wir merken noch nicht mal, dass es das tut. Dass das unsere Gedanken beherrscht, dass es alle Entscheidungen beeinflusst und uns langsam innerlich zerstört. Kein Mensch hat das besser auf den Punkt gebracht wie David Foster Wallace. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ich kenne ihn von einem Buch, das bei mir zu Hause steht. Das heißt Infinite Jest, hat ungefähr 2000 Seiten und ich habe es nie gelesen. Er hat vor ein paar Jahren im Jahr 2005 eine Rede gehalten am Kenyon College für Menschen, die gerade absolviert haben, das College absolviert haben. Er wollte sie vorbereiten auf das Leben der Erwachsenen. Und er sagt darin etwas, was ich sehr, sehr prägnant finde. Ihr findet das auch im Programmheft und ich will euch das gerne vorlesen. Er sagt, und hier ist noch etwas Bemerkenswertes. Es gibt im alltäglichen Leben eines Erwachsenen so etwas wie Atheismus überhaupt nicht. Denn im Alltag gibt es gar nicht die Möglichkeit, nichts anzubeten. Jeder betet etwas an. Wir können einzig wählen, was wir anbeten. Und der triftigste Grund dafür, als Objekt der Anbetung eine Art Gott oder etwas Spirituelles zu wählen, ist schlicht und einfach, dass alle anderen Optionen dich bei lebendigem Leibe auffressen werden. Betest du Geld und Besitz an, also ist es das, woher du Bedeutung ziehen willst, dann wirst du nie genug haben. Nie das Gefühl haben, genug zu haben. Das ist die Wahrheit. Bete deinen Körper an und Schönheit und erotische Reize und du wirst dich immer hässlich fühlen. Und wenn sich Zeit und Alter bemerkbar machen, wirst du 1000 Tode sterben, bevor man dich dann wirklich unter die Erde bringt. Bete Macht an, und du wirst dich letztendlich nur schwach und ängstlich fühlen und immer nur noch mehr Macht über andere brauchen, um deine Angst damit zu betäuben. Bete deinen Intellekt an, dass dich die Leute für clever halten, und du wirst dich dumm fühlen, als Betrüger. Immer kurz davor, dass man deinen Schummel aufdeckt und so weiter. Seht ihr, das Heimtückische an diesen Arten der Anbetung ist nicht, dass sie böse oder sündig wären, sondern dass sie so unbewusst sind. Sie sind unser Standardmodus. Sie sind die Art der Anbetung, in die man einfach so nach und nach hineinschlittert, jeden Tag ein bisschen mehr. Man wird wählerischer bei dem, was man sieht und wie man Dinge beurteilt, ohne dabei wahrzunehmen, dass man genau das tut. Das ist sein Zitat. Das sind seine Gedanken. Und ich finde, es lohnt sich an der Stelle jetzt mal so ein bisschen aufzumerken, sensibel zu werden. Denn was dieser Mann sagt, ist das, was immer wir uns so schnappen als Objekt der Anbetung, wenn es nicht Gott oder irgendwas Spirituelles ist, wie er das nennt, dann wird uns das Ding, was wir uns da schnappen, bei lebendigem Leibe auffressen. Es wird uns auffressen. Es wird unser Leben zerstören. Es wird unser Leben kaputt machen. Und er macht ja dann so Beispiele, die wir, glaube ich, auch schnell nachvollziehen können. Ja, dass wenn Menschen Geld anbeten, wenn das zum Höchsten in ihrem Leben wird, dann werden sie nie genug haben, werden immer unzufrieden sein. Das macht mich am Ende zu einem knausrigen Sack. Und wenn wir Schönheit anbeten, so das Äußerste immer unser Ding ist, wir besessen sind davon, wie schön wir sind, schöne Menschen, die es sonst so gibt, wir werden uns nie schön genug fühlen. Oder wenn wir uns denn schön genug fühlen, werden wir zu arroganten, hässlichen Wesen dabei. Er sagt, was wir anbeten, wird uns letztendlich dominieren. Es macht uns blind für die Grenzen, die wir dafür überschreiten, und entzieht uns letztlich das Leben, nach dem wir uns so sehr sehen. Und ich muss sagen, für mich wurde die Sache an der Stelle jetzt interessant. Denn ich glaube, es geht einigen von euch so wie mir an der Stelle. Dass wir nämlich sagen, naja, okay. Ja. Also klar, wir kennen diese Dynamiken. Also wir kennen Leute, bei denen das so ist. Die sind besessen von Sex. Die können nichts anderes denken. Jedes Gespräch geht darum, wen sie gerade jetzt toll finden und so. Die sind verehren Kunst. Ja, das hat fast schon religiöse Züge, wenn die darüber reden. Aber ich habe sowas eigentlich nicht. Ja. Also es ist bei mir eigentlich gerade das Gegenteil der Fall. Was mich auszeichnet, ist ja genau, dass ich das vermeide. Ja. Dass ich das eben umschiffe. Was mich auszeichnet, ist doch gerade, dass ich so besonnen bin. Dass ich so abwägend bin. Dass ich mich eben nicht vom Kapitalismus-Hype leiten lasse. Und dass ich eben auch nicht diesem ganzen Sex-Hype nachgehe. Ich lasse mich einfach von den Sachen nicht durchkontrollieren. Ich durchschaue das ja, ich komme rechtzeitig drumherum. Ja. Das heißt, als gemäßigter, überlegter Typ, der ich bin, sorry David Foster Wallace und Offenbarung, ja, ich bete einfach überhaupt nichts an. Worauf David Foster Wallace sagen würde, das ist genau der Punkt. Ja. Das, was du anbetest, macht dich genau blind für das, was du anbetest. Die schlimmste Art der Anbetung ist, dass sie unbewusst passiert und dass wir blind dafür sind, was da eigentlich abgeht. Anders gesagt, wenn wir so wahnsinnig überzeugt davon sind, dass das Thema hier nicht unser Problem ist, dass wir die Lage im Griff haben, ist es dann nicht genau das Ding, was wir anbeten? Ist nicht genau das dann das Ding, was wir anbeten? Ist nicht genau das, worin wir unsterblich verliebt sind? Unsere Besonnenheit und wie differenziert wir doch sind. Anders gesagt, mal Hand aufs Herz. Ist es nicht ein bisschen so, dass wir Marie Kondo feiern mit ihrem Magic Cleaning, ja, und Minimalismus, und wir feiern uns auch selbst so ein bisschen dafür, dass wir das halt auch machen, dass wir die Ordnung zu Hause haben, dass wir die Lage im Griff haben, wir sind nicht abhängig von diesen materiellen Dingen, und gibt uns nicht der Gedanke, dass wir eben Spaß haben, aber trotzdem hilfsbereit sind? Ja, also irgendwie gut drauf sind und auch mal feiern können, aber trotzdem soziale Gerechtigkeit im Blick haben. Gibt uns nicht dieser Gedanke, dass wir eben so sind, immer wieder so einen Kick? Dass wir es richtig geil finden, dass wir so sind? Und feiern wir uns nicht auch für unsere Differenziertheit, auch zum Beispiel im Glauben? Dass wir eben auch immer so ein bisschen halt kritisch drauf schauen. Und dass wir halt auch immer so ein bisschen Zurückhaltung haben. Ja, also ja nicht überdrehen, wenn es um Glauben geht. Immer alles in Maßen. Man muss das immer auch differenzieren. Ja, Glauben in Maßen, sich einbringen in Maßen, arbeiten in Maßen, alles in Maßen. Ja, also balanciert zu sein, ist für uns das große Ding. Und mal noch provokanter gefragt. Heißt das nicht, dass unser größter Traum im Leben, das, wovon wir so angefixt sind, wo wir gerne hinwollen, ist das nicht tatsächlich das, dass wir einfach entspannte, gute Menschen sind, die immer so auf der richtigen Seite der Diskussion stehen, immer es nochmal besser durchschaut haben als das Gegenüber und uns nicht so treiben lassen wie all die anderen Menschen? Nicht, dass wir einen Unterschied machen auf dieser Welt, sondern eigentlich, dass wir halt auf der richtigen Seite stehen bei der Sache. Um das mal hart zu formulieren, was wir da anbeten, ist eigentlich wir selbst, oder nicht? Die Version von uns selbst, die wir halt gerne wären. Und wir feiern uns dafür, wenn wir dann einen Schritt näher dran gekommen sind. Der Punkt, den David Foster Wallace macht, ist, dass bei uns, bei mir, genau das Gleiche passiert wie bei allen anderen. Es ist nur noch subtiler. Es ist nur noch schwieriger zu entdecken, aber es ist genau das Gleiche. Wir haben ein Anbetungsobjekt, auf das sich unser Herz ausgerichtet hat. Und dieses Objekt schneidet uns vom Leben ab. Es macht uns kaputt. Es macht uns blind. Oder ist das nicht so? Ist es nicht genau so, dass wir so davon überzeugt sind, dass wir eben objektiv sind? Dass wir eben überlegt sind? Dass wir gar nicht mehr merken, wie sehr wir eigentlich in unserer Objektivität von unserer Zeit und Kultur geprägt sind? Und dann schauen wir uns an, was unsere Eltern so gedacht haben und was unsere Großeltern gedacht haben und schämen uns extrem dafür, wie bescheuert waren die denn? Und merken nicht, dass unsere Kinder uns genauso bescheuert finden werden und denken, was für extreme Sachen haben die denn postuliert? Aber nee, wir sind jetzt in der Wahrheit, wir haben es auf jeden Fall durchschaut. Oder ist es nicht so, dass wir mit unserem permanenten Bestreben immer auszustrahlen, dass wir die Lage im Griff haben? Dass wir eigentlich schon klarkommen, ja, dass wir das schon selber durchschauen können und selber durcharbeiten können. Dass wir uns damit genau das verbauen, was uns eigentlich extrem gut tun würde. Nämlich mal irgendwo hemmungslos zu heulen. Und mal einfach alles rauszulassen, was in mir steckt, das Gute und das Hässliche. Und dann eine Umarmung zu erleben, die tiefer geht, als Sex es je gehen könnte. Aber wir verbauen uns damit das. Dieses gekannt zu sein, dieses wirklich gekannt zu sein. Weil wir so hypnotisiert sind von diesem Gedanken, dass wir irgendwie klarkommen und das toll ist. Und ist das nicht auch so mit der Mäßigung im Glauben? Dass wir uns genau das hier nehmen, was im Text beschrieben ist. Nämlich von Gott völlig überwältigt zu sein. Begeistert zu sein. Weil wir ja immer noch mal auch kritisch das sehen müssen, uns distanzieren müssen von Texten, die wir jetzt irgendwie ein bisschen komisch finden. Und wir aber nie erleben, wie er tatsächlich für uns durchkommt, wie er uns versorgt. Wir geben die Kontrolle ja auch nie ab. Das ist schon wieder ein bisschen extrem. Unsere Anbetungsobjekte zerstören uns. Unsere Anbetungsobjekte zerstören uns. Die Offenbarung hat im weiteren Verlauf ihres Textes ein Bild dafür. Sie sagt, es gibt da dieses Tier, das Menschen anbeten und dieses Tier prägt allen Menschen das Zeichen auf, das Zeichen des Tieres. Anders gesagt, es besitzt sie quasi. Das Tier besitzt diese Menschen. Sie leben nach seinem Willen, sie leben in seinem System. Sie sind gefangen von Konsum, sie sind gefangen von Machtspielchen, sie sind gefangen von Selbstbeweihräucherung und sie feiern sich noch dafür. Ja, ich finde mich richtig geil. Das ist die Schwierigkeit mit unserer Sehnsucht nach Schönheit. Und das bringt mich jetzt zum dritten und letzten kurzen Punkt. Ein Schritt auf diesen Thron zu. Das heißt, man könnte jetzt also zusammenfassen, wir als Menschen, wir sehnen uns nach Schönheit. Deswegen verlieben wir uns ständig, deswegen wollen wir alles haben, deswegen träumen wir davon, wie gut wir sind und das ist auch alles gut so in gewissem Maße, was total schön ist. Aber hier ist der Punkt, den die Offenbarung macht, wozu wir eigentlich geschaffen sind, was so das letzte große Ziel dieser Dynamik in unserem Herzen ist, ist das hier. Dieser Text, was hier beschrieben ist. Unser extremes Verlieben, unsere Sehnsucht nach Sex, unsere Begeisterung über die shiny things im Leben sind quasi nur ein Ausdruck dafür, dass wir dafür geschaffen sind, an diesem Fest hier teilzunehmen. In dieser Szene mit dabei zu sein, sozusagen. Hier ist der Herzschlag des Universums. Hier ist, was die ganze Zeit sozusagen, ohne dass wir es sehen können, sowieso passiert. Und dieser Text ist die Einladung, sich da jetzt einzuklinken. Sich einzuklinken. Teil davon zu sein. Jetzt nicht den ganzen Tag auf die Knie zu fallen, aber trotzdem sich nach der Schönheit auszustrecken, die wir eigentlich suchen. Die uns nicht gefangen nimmt, sondern befreit. Ein Objekt, das wirklich würdig ist unserer Anbetung sozusagen, weil es uns nicht zerstört. Und die Frage ist an der Stelle dann ganz einfach, okay, aber wie macht man das denn? Wie geht das denn? Und ich muss sagen, ich habe lange darüber nachgedacht und ich habe keine Ahnung. Aber je länger, je mehr ich darüber nachgedacht habe, hatte ich den Eindruck, naja, zumindest der erste Schritt ist nicht so komplex. Der erste Schritt ist relativ simpel. Denn der erste Schritt lautet einfach, hinzuschauen. Hinzuschauen. Ja, also wenn Anbetung tatsächlich bedeutet, dass wir zutiefst von etwas fasziniert sind, dass uns Schönheit in Beschlag nimmt und wir immer mehr sozusagen uns und unsere Welt durch dieses Ding sehen, dann lautet der erste Schritt schlicht und einfach hinzuschauen. Diese Schönheit auf sich wirken zu lassen. Ja, in dem Fall Gott auf uns wirken zu lassen. Das ist ja genau die Dynamik unseres Herzens. Dass wir Schönheit sehen, davon fasziniert sind und davon immer mehr geprägt sind. Und das ist das Interessante an diesem Text, dass Menschen ja genau das machen hier. Sie machen genau das. Zum Beispiel in Vers 11, da sagen sie zu Gott, würdig bist du, Herr unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Was passiert da? Was machen die Leute da? Naja, sie schauen Gott an und realisieren, ich habe mich nicht selber erschaffen. Ich habe auch nicht selber die Verantwortung dafür, dass ich all das Tolle erlebe, was ich da gerade erlebt habe, dass ich dieses Leben genießen kann, dass ich die Schönheit sehen kann. All das habe ich nicht mir zu verdanken. Das habe ich offensichtlich Gott zu verdanken. Wie großartig ist er eigentlich? Voll geil, voll schön, vielen Dank, Hammer. Oder dann legen sie ja ihre Kronen nieder. Warum? Naja, Kronen sind was, was man verdient hat, ja, wofür man ausgezeichnet wird normalerweise. Das heißt, diese Menschen legen jetzt ihre Kronen, ihre Auszeichnungen nieder, als Zeichen dafür, wem sie ihre Auszeichnungen verdanken. Also wem habe ich denn zu verdanken, dass ich so viel Geld machen kann mit meinem Computerskill? Ja. Na Gott, weil wenn ich im 5. Jahrhundert geboren wäre mit meinem Computerskill, hätte ich nicht viel Geld damit gemacht. Ja. Oder wem verdanke ich es, dass ich so toll singen kann? Wer hat mir diese Stimme gegeben? Na Gott. Und ich glaube, genau darin steckt sozusagen der erste Schritt, den wir machen können. Wir alle haben Sachen, auf die wir wahnsinnig fixiert sind. Und der erste Schritt ist zu realisieren, die Sachen sind schön, aber sie sind ein Geschenk. Es steht sozusagen einer dahinter, der noch schöner ist und der mir das schenken kann. Und ich will an der Stelle euch Mut machen, ja, auch gerade an den Stellen, wo wir kämpfen. Mit Abhängigkeiten, mit Sachen, die uns wirklich im Griff haben. Ich glaube, es ist ein total schöner Schritt, einfach mal zu sagen, danke dafür. Ich benutze es vielleicht falsch, aber danke dafür. Das ist eigentlich was total Schönes. Du bist großartig, du hast es geschaffen, voll toll. Ich glaube, allein das kann schon ein erster Schritt sein in die Freiheit und darin Gott mehr zu sehen und nicht das Ding, was wir so anbeten. Und das bringt mich zum letzten Gedanken. Mich hat diese Szene sehr beschäftigt. Diese Schönheit Gottes und wie schnell wir mit dem Abklatsch zufrieden sind, den wir uns so suchen. Und ich will euch ermutigen, diese Texte haben, glaube ich, eine krasse Wirkung. Sie schaffen Bilder in unserem Kopf, die sozusagen uns neu denken lassen, die uns neue Perspektive geben. Aber diese Wirkung lässt sich nicht anhören. Sie lässt sich nicht anhören. Damit meine ich, es reicht nicht, sich eine Predigt darüber anzuhören. Sondern damit diese Wirkung tatsächlich sich bei uns entfalten kann, müssen wir uns, glaube ich, selbst mit diesen Texten beschäftigen. Sie auf uns selber wirken lassen. Nicht sozusagen das, was Leute sich schon daraus erarbeitet haben, sich anhören, sondern wirklich mit den Texten selber arbeiten. Ansonsten machen wir das, was wir sonst machen, wenn Leute uns von Musik erzählen. Ja, das ist so ein bisschen schön, cool, dass das cool klingt. Aber erst wenn ich selber die Kopfhörer aufziehe, werde ich bewegt von dieser Schönheit, werde ich selber angefixt von dieser Schönheit. Das heißt, ich will euch gerne einladen, euch mit diesem Text genau hinzusetzen, ihn mal nachzuzeichnen, das mal ein bisschen auf euch wirken zu lassen, das immer und wieder hervorzuholen und mal zu gucken, nach einer Woche, ob es nicht tatsächlich uns neu ausrichtet auf die ultimative Schönheit, die es da eigentlich zu sehen gibt. Amen.